Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema erste kriminalistische Gehversuche gehen. Wir haben es ja in der Gesprächsfolge gerade angesprochen. Weit über das hinaus, was man im Referendariat von der staatsanwaltschaftlichen Arbeit mitbekommt, ist das Leiten der Ermittlungen eine der wesentlichen Aufgaben der Staatsanwaltschaft. Und dieser Aufgabe muss man sich vom ersten Arbeitstag an stellen. Endlich kann man also alles, was man an Kriminalistik im Studium und Referendariat gelernt hat, auf die Straße bringen und praktisch umsetzen. Na gut, weiß, etwas sarkastisch. Kriminalistisches Denken steht weder an der Uni, auf dem Lehrplan noch im Referendariat. Wer bei der Staatsanwaltschaft anfängt, hat natürlich die Möglichkeit, sein Wissen in verschiedenen Fortbildungen zu schulen und sich dazu etwas im Selbststudium anzulesen, ist ja eh nie falsch. Dazu muss man aber erstmal die Zeit haben und daher ist vor allem die Gegenzeichnung wesentlich. Die enge Zusammenarbeit mit einer Gegenzeichnerin oder einem Gegenzeichner, die einem das staatsanwaltschaftliche Handwerk beibringt, führt natürlich auch dazu, dass Erfahrungswerte weitergegeben werden, welche Ermittlungsansätze noch gegeben sind, welche erfolgversprechend sind und so weiter. Und helfen es einzuordnen, wenn die Polizei in einem ihrer Schlussvermerke davon schreibt, warum man aus kriminalistischer Erfahrung einen Ermittlungsansatz nicht für erfolgversprechend hält. Aber das ändert nichts daran. Es ist nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, polizeiliche Ermittlungsergebnisse abzunicken, sondern die Ermittlungen zu leiten. Und das Learning on the Job oder Learning by Doing der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ist zwar besser als nichts, aber von einem kriminalistischen Gesamtüberblick weit entfernt. Immerhin füllen Fragen der Kriminalistik ganze Bibliotheken und ganze Vorlesungsreihen an den Polizeihochschulen. Ordnen wir erstmal das Begriffliche durcheinander. Es gibt die Kriminologie und es gibt die Kriminalistik. Kriminologie ist die Lehre vom Verbrechen, eine interdisziplinäre Sozialwissenschaft. Hier beschäftigt man sich statistisch mit verschiedenen Kriminalitätsphänomenen und deren Ursachen, mit der Frage, welche Faktoren Menschen zu Straftätern werden lassen und andere nicht, damit, ob es bestimmte Aspekte gibt, die einen leichter zu Opfern von Straftaten werden lassen, das ist dann die sogenannte Viktimologie, und eben auch sonst mit Kriminalität und den gesellschaftlichen Reaktionen darauf, eben in der Theorie. Kriminalistik ist die Lehre von den Mitteln und Methoden der Bekämpfung einzelner Straftaten, also der praktische Ansatz im Einzelfall. Wie klärt man eine Straftat auf? Mit welcher Vorgehensweise ist man in dem konkreten Einzelfall, den man vor sich hat, am sinnvollsten unterwegs? Mit welchen rechtlich zulässigen, allgemeinen und besonderen Methoden, Taktiken und Techniken hat man eine Chance, eine Tat aufzuklären? Oder juristisch mit Franz von Liszt gesprochen, die schwierige Kunst im Strafverfahren, den Tatbestand festzustellen. Darum geht es bei der Kriminalistik. Denn vor der rechtlichen Einordnung steht die Sachverhaltsaufklärung. Die Strafprozessordnung bleibt da in ihrer Grundanforderung erstmal recht vage. Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, hat sie zu ihrer Entschließung darüber, ob die öffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen. Das sagt sich so leicht. Ganz am Anfang steht, der Name verrät es, der Anfangsverdacht. Liegt ein solcher vor, also liegen Tatsachen vor, aus denen zu schließen ist, dass eine Straftat begangen wurde, greift das Legalitätsprinzip und damit ein grundsätzlicher Verfolgungszwang. Die Staatsanwaltschaft muss einschreiten. Und schon muss man unterscheiden. Dass jemand Anzeige erstattet, führt zwar erstmal formal dazu, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, es bedeutet aber nicht, dass auch tatsächlich Ermittlungen aufgenommen werden. Denn die Aufnahme von Ermittlungen setzt eben einen Anfangsverdacht voraus. Wenn sich der aus der Strafanzeige ergibt, werden Ermittlungen aufgenommen. Wenn sich aber der Strafanzeige kein Anfangsverdacht entnehmen lässt, wird das Verfahren ohne Aufnahme von Ermittlungen nach § 170 Absatz 2 StPO eingestellt. Das klingt zugegebenermaßen ein bisschen danach, als würde hier die Verantwortung auf eine Anzeigeerstatterin oder einen Anzeigeerstatter abgewälzt. Selbst schuld, wenn du nicht in der Lage bist, vernünftig Anzeige zu erstatten. Aber es geht eben um einen Schutz vor Willkür. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei dürfen eben nicht einfach aufgrund von Behauptungen, Vermutungen oder Gerüchten in Ermittlungen eintreten, sondern es müssen jedenfalls erste belastbare Anknüpfungstatsachen für eine hinreichend bestimmbare Straftat vorliegen. Und wenn es die gibt, und nur wenn es die gibt, kann man in Ermittlungen eintreten. Nun geht es also bei der Sachverhaltserforschung darum, alle relevanten Informationen und Beweismittel zu sammeln. Und es stellt sich die Frage, was sind denn überhaupt die relevanten Informationen und Beweismittel? Die Antwort darauf hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie die Strafverfolgungsbehörden überhaupt von dem Sachverhalt Kenntnis erlangen. Das Vorgehen bei einer Strafanzeige wegen Internetbetrugs ist natürlich ein anderes als beim Auffinden einer Leiche und der damit einhergehenden Frage, was ist denn hier überhaupt passiert? Je weniger man dazu weiß, was passiert ist, umso wichtiger ist es, erstmal ergebnisoffen heranzugehen. Je weniger man dazu weiß, was passiert ist, umso wichtiger ist es, erstmal ergebnisoffen heranzugehen und erstmal wertungsfrei im Rahmen der Spurensicherung und durch Umfeldermittlungen Beweismittel zu sichern. Dazu gehört auch, nicht nur etwaige an einem Tatort vorhandene Beweismittel tatsächlich mitzunehmen und zu beschlagnahmen, sondern auch zu dokumentieren, wenn Gegenstände am Tatort fehlen, die man üblicherweise dort erwarten würde. Wenn sich das Bild etwas gelichtet hat, bedarf es dann doch erstmal einer rechtlichen Einschätzung, gegebenenfalls auch verschiedene rechtlichen Einschätzungen für verschiedene Fallvarianten. Welche Delikte kommen in Betracht? Welche objektiven Tatbestandsmerkmale muss man belegen können? Welche Anforderungen gibt es an die subjektive Tatseite? Liegen Rechtfertigungsgründe vor? Liegen Schuldausschließungsgründe vor? Man muss also rechtlich den dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalt einmal durchspielen, dann jedes einzelne Tatbestandsmerkmal anschauen und sich dazu die Frage stellen, wie kann ich dieses Tatbestandsmerkmal beweisen? Welche Beweismittel und Indizien kommen dafür in Betracht? Welche Beweismittel und Indizien liegen mir schon vor? Welche brauche ich noch? Und vor allem dann, mit welchen strafprozessual zulässigen Methoden komme ich an diese Beweismittel? Und auch die Frage, wie baue ich die Ermittlungen auf, um einen Beweismittelverlust zu vermeiden? Eine Durchsuchung nach Beweismitteln ergibt wenig Sinn, wenn der Beschuldigte schon von den Ermittlungen gegen ihn weiß. Denn dann dürfte er auch damit rechnen, dass es zu einer Wohnungsdurchsuchung kommen kann und er wird die ihn belastenden Beweismittel schon weggeschafft haben. Und auch eine verdeckte Telefonüberwachung ist nur dann erfolgversprechend, wenn der Beschuldigte noch nichts davon ahnt, denn andernfalls wird er sich hüten, am Telefon irgendetwas Verfahrensrelevantes zu sagen. Also wird es auch um die Frage gehen, wie lege ich die verdeckte Ermittlungsphase an und wie lege ich die sich anschließende offene Ermittlungsphase an. Aber noch einmal zurück zu den Überlegungen zu den Delikten und zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen. Bei der Frage, wie man ein bestimmtes Delikt nachweist, spielen nun kriminalistische, aber auch kriminologische Erwägungen eine Rolle. Kriminologisch kann einfach die Kenntnis von bestimmten Kriminalitätsphänomenen weiterhelfen. Wenn ich weiß, dass 40% der Täter von vorsätzlichen Tötungsdelikten mit dem Opfer verwandt sind und weitere 19% aus dem Freundes- und Bekanntenkreis stammen, gibt es also eine Wahrscheinlichkeit von 59%, dass es eine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer gab und es sich lohnen könnte, hierauf einen Ermittlungsschwerpunkt zu legen. Kriminalistisch wäre die Frage, welche Tatbestandsmerkmale noch bewiesen werden müssen und wie man das bewerkstelligen kann. Eines der am häufigsten nachzuweisenden Tatbestandsmerkmale steht am Anfang eines jeden Tatbestands des StGB. Wer? Wer eine fremde bewegliche Sache wegnimmt? Wer eine andere Person körperlich misshandelt? Wer ist überhaupt der Täter? Im Bereich des Betäubungsmittelhandels enden die verdeckten Ermittlungen etwa meist mit Durchsuchungen, in der Hoffnung, den Beschuldigten quasi direkt neben seiner Rauschgiftlieferung stehend zu erwischen, also in flagranti. Als kleiner Service habe ich auch hier mal nachgeguckt. In flagranti kommt aus dem Lateinischen, bedeutet eigentlich in crimine flagranti und das wiederum bedeutet übersetzt, solange das Verbrechen noch brennt, also eben auf frischer Tat. Um das also zu erreichen, einen Beschuldigten in flagranti zu erwischen, muss man den Beschuldigten erstmal identifizieren, ohne dass er das mitbekommt. Zeugenbefragungen und Ähnliches scheiden also in der Regel aus, denn die Zeugen könnten ihm bisher weitererzählen. Du, neulich hat sich die Polizei bei mir nach dir erkundigt. Also Telefonüberwachung, verdeckte Ermittler, Postbeschlagnahmen, Observationen und so weiter. Bei Körperverletzung, Sexual- und Kapitaldelikten wird in der Regel die Spurensicherung vorrangig sein. Was ergibt sich aus einer Tatortuntersuchung an Fingerabdruckspuren oder DNA? Kann man möglicherweise aus dem Tatbild Rückschlüsse ziehen? Hat der Täter sein Opfer zum Beispiel mit großer Wut attackiert? Für die Frage, ob es sich um eine geplante Tat oder eher eine Spontantat handelt und damit auch für die Frage des Tatvorsatzes, hat er Vorkehrungen getroffen, keine Spuren zu hinterlassen? War die Flucht vom Tatort schon vorbereitet? Wurden Waffen oder Ähnliches verwendet, die schwer aufzutreiben sind und die sich der Täter also vorher beschafft haben muss? Oder griff er spontan nach einem herumliegenden Messer? Daran sieht man auch, es geht nicht darum, auf jeden Fall eine Mordanklage zum Beispiel hinzubekommen, sondern die deutschen Staatsanwaltschaften sind der Objektivität bzw. der materiellen Wahrheit verpflichtet und dazu, nicht nur belastende Umstände zu ermitteln, sondern mit gleicher Sorgfalt auch entlastende Umstände zu berücksichtigen und zu erforschen. Alles, was zu einer anderen, geringeren oder sogar ausbleibenden Bestrafung führt, sollte die gleiche Aufmerksamkeit genießen wie die Bemühungen, einen Straftatverdacht zu substanziieren. Also auch hier wieder, man muss sich seitens der Staatsanwaltschaft und unabhängig von irgendwelchen Anträgen der Verteidigung oder Ähnliches um Objektivität bemühen und somit in die Ermittlungen verschiedene Varianten einbeziehen. Es ist jetzt nicht erforderlich, da wild herum zu fabulieren, was alles geschehen sein könnte, aber auch hier kommen wieder kriminalistische Überlegungen zum Tragen. Die Ermittlungshypothesen müssen ständig hinterfragt werden. Also beispielsweise, ja, ich habe hier jemanden als Anzeigerstatter, der Verletzungen durch einen anderen aufweist. Damit ist es naheliegend, wegen Körperverletzung zu ermitteln. Und trotzdem müssen auch andere Hypothesen Gegenstand dieser Ermittlungen sein. Könnte sich das Opfer die Verletzungen auch selbst beigebracht haben? Falls ja, warum hätte es das tun sollen? Ist von einem vorsätzlichen Handeln auszugehen oder eher von Fahrlässigkeit? Hat der Beschuldigte möglicherweise seinerseits in Notwehr gehandelt und einen Angriff des Opfers abgewehrt? Oder bei einem Internetbetrug? Muss ich aus dem Umstand, dass eine im Internet bestellte Ware, die beim Käufer angekommen ist, schon schließen, dass der Verkäufer ihn betrogen hat? Möglicherweise ist die Ware auf dem Postweg verloren gegangen. Möglicherweise ist die Ware kurz nach Vertragsschluss kaputt gegangen. Dann wäre es ein Fall der nachträglich eingetretenen Unmöglichkeit der Vertragserfüllung und damit zwar zivilrechtlich justiziabel, aber kein Eingehungsbetrug. Man sollte also immer mitdenken, was ein Beschuldigter zu seiner Entlastung vorbringen könnte, egal ob er sich einlässt oder nicht. Und eine solche fiktive Einlassung sollte man von vornherein in seine Ermittlungen mit einbeziehen. Denn wenn man sie nicht widerlegen kann, dürfte nicht zu erwarten sein, dass ein Gericht ohne jeglichen Zweifel zu der Überzeugung kommen wird, dass sich der Beschuldigte tatsächlich strafbar gemacht hat. Also ist eine Verurteilung dann wenig wahrscheinlich und es fehlt am hinreichenden Tatverdacht. Es könnte also keine Anklage erhoben werden, sondern das Verfahren wäre einzustellen. Und das wäre es erstmal gewesen an dieser Stelle für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.